Und dann habe ich gelernt, dass Gewalterfahrung, auch so eine politische Gewalt zu erfahren, das macht auf eine Weise auch einsam. Aber diese Zeichen von Verbundenheit und Wärme, dann lechzt man in diesen Momenten danach und auch ernst genommen zu werden, weil es ist eine Gewalterfahrung und nur weil es noch schlimmere Vorfälle gibt, heißt das nicht, dass es einen nicht erschüttert. Immer noch das Gefühl, ich muss dafür kämpfen, dass Emotionen als wichtig genommen werden in so einem politischen Feld. Und ich glaube, sie sind eigentlich das Entscheidende. Und es ist natürlich eine Kränkung für mich als Mensch, der 17 Semester studiert hat und an die Überzeugungskraft des Wortes glaubt.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für die Kommunikation in der Digitalität. Das ist die Kommunikation in unserer digitalen Realität. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Lukas Pejo. So schön, dass wir hier sind im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik im Studio.
Ja, ich freue mich sehr. Danke.
Du bist Pfarrer der EGPO, also du bist gewohnt, deine Stimme zu benutzen.
Ja.
Ja, dann deine ersten Jahre als ordinierter Pfarrer warst du in Spremberg, ist das
genau
richtig, ne?
Ja.
In der Lausitz. Und da bist du dann überregional bekannt geworden. Jetzt gehen die Mundwinkel nach unten.
Ich finde das immer noch irgendwann erschreckend, bekannt zu sein.
Ja, und du bist bekannt geworden für deinen Einsatz gegen Rechtsextremismus.
Ja.
Und heute bist du studierender Pfarrer in Cottbus.
Mhm, genau.
Und du engagierst dich im Bündnis Unteilbar Südbrandenburg.
Ja.
Im Bereich Kirchenasyl und in der Gefängnisseelsorge. Stimmt das auch noch?
Ja, Gefängnisseelsorge und Kirchenasyl ist beides ein bisschen weniger geworden. Das habe ich die letzten Jahre davor viel gemacht. Jetzt ist so der Fokus eher so auf Demokratie, Antifaschismus, Zivilgesellschaft zusammenbringen. Genau. Aber die anderen beiden Sachen sind auf jeden Fall noch in meinem Herzen.
Ja, und die sind auch so ein bisschen ein Wegweiser zu dem, wer du jetzt bist vielleicht, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das war schon für mich eine wichtige Station, um irgendwie meinen Ort in der Kirche zu finden. Oder am Rand der Kirche oder so.
Ja. Dein Markenzeichen, würde ich sagen, ist der, der sich traut, vor Ort auf Instagram und in der Presse etwas gegen Menschenhass zu unternehmen. Also würde ich es jetzt beschreiben. Menschenhass, der von rechts kommt vor allem, aber wahrscheinlich auch grundsätzlich. Und darüber möchte ich sehr gerne heute mit dir sprechen.
Ja, freut mich.
Zuerst bekommst du 7 persönliche Fragen, wie das in diesem Podcast üblich ist. Bist du bereit?
Sowas.
Sehr schön. Was wird dein nächstes Tattoo?
Ha, gute Frage. Hat sich, glaube ich, erstmal austätowiert, aber mein letztes Tattoo habe ich gar nicht. Am Anfang macht man sich ja so große Gedanken, was das jetzt so bedeutet. Und das letzte, da hatte ich einfach Lust auf ein Tattoo und bin zu meinem Tätowierer gegangen, habe durch dieses Heftchen, was da so rumliegt, mit Vorschlägen durchgeblättert und mir was Schönes ausgesucht. Also wenn, würde ich es, glaube ich, so machen.
Was war denn das letzte?
Das letzte war so eine Mohnblume. Ich habe zur Ordination mir quasi ein Ordinationstattoo stechen lassen, den brennenden Dornbusch, weil meine Assistentin bei der Ordination, also das ist die Person, die einen da so begleitet, was wie eine Patin, hat sich für mich einen Ordinationsspruch aus dieser brennenden Dornbusch-Geschichte ausgesucht, nämlich hier bin ich, war mein Spruch und deswegen haben wir uns dann beide dieses Tattoo stechen lassen. Und
ach, wie nett. Ein Partner-Tattoo habt ihr gemacht.
Ganz süß. Ja. Und naja, aber auf Dauer fand ich dieses dauerhafte Brennen auch ein bisschen einseitig. Und deswegen wollte ich einfach noch nur so ein bisschen eine schöne, sweete Blume. Und das war dann diese Mondblume.
Als Ausgleich. Also im Nachhinein ist das jetzt die Deutung, ne?
Na, das ist
oder?
Das. Nö, das
sind
nur doch.
Ach so,
ja,
das
genau.
Schon.
Also das, da, als ich es dann ausgewählt habe, habe ich gedacht, ach, das passt irgendwie, dass man nicht immer nur so brennen muss.
Ja.
Das ist ja auf Dauer auch ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt kein Dornbusch ist.
Wer die ganze Zeit brennt, brennt aus, ne?
Ja, genau. Zumindest die Gefahr besteht.
Ja.
Genau.
Inspiration und Verzweiflung sind die zwei Triebkräfte des Lebens. Habe ich heute Morgen als Zitat gehört tatsächlich. Aha. Von Gavin Newsom aus den USA, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt das denn? Und deswegen habe ich gedacht, ich frage dich, wo deine Energie herkommt, Dinge zu verändern. Sind das so zwei Faktoren oder was würdest du sagen? Was ist es bei dir?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, meine Energie kommt vor allen Dingen aus so Freundschaften und Beziehungen oder so. Zumindest so die Energie, immer wieder neu irgendwas anzufangen oder durchzuhalten oder so. Das ist irgendwie, glaube ich, so meine Basis. Also ja, ich glaube, so einen Gerechtigkeitssinn, den hatte ich schon als Kind, da bin ich, oder Jugendlicher, da, das war so eine meine Inspiration, die vielleicht auch so manchmal ein bisschen verzweifelt war, wenn man so angerannt ist oder so. Bin ganz froh, dass ich das inzwischen ein bisschen besser kanalisieren kann. Das ist, glaube ich, so, dass mir in den Kopf kommt.
Bisschen weniger Beulen hast du jetzt.
Ja, genau. Nicht immer gegen jede Wand, die irgendwo steht, dagegen rennen.
Ja. Ja, vielleicht ist auch mal nur ein Tuch, ne?
Ja, genau. Manchmal gibt es ja auch Türen oder sowas. Ne?
Durch die man dann reinfällt.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, sind rote Fäden in deinem Leben?
Rote Fäden in meinem Leben? Also eine Sache ist wirklich, dass ich starte gerne mit irgendwie Leuten zusammen irgendwelche Projekte. Das ist, glaube ich, was ich total gerne mag. Mag auch irgendwie Gemeinschaftsformen, sowohl im Zusammenwohnen als auch im Zusammenarbeiten. Also ich mag nicht so ein Einzeldasein, ein Einzelkämpfer, Einzelleben oder sowas. Das funktioniert für mich nicht so gut. Das auch mal wieder ausprobieren, wie es dann gerade passt. Also so ein politisches Engagement ist für mich auch schon immer durchgehend. Das habe ich irgendwie, glaube ich, auch von meinen Eltern gelernt. Das war für mich das, was ich in Kirche auch immer hatte. Also ich bin so politisch sozialisiert in kirchlicher Jugendarbeit, also katholischer tatsächlich, war bei der katholischen studierenden Jugend als Jugendlicher.
Was war denn da so euer politisches Interesse?
Also mein allererste politische Aktion sozusagen, Thema in dieser katholischen studierenden Jugend, da war ich vielleicht so 12, 13 oder so, kann ich mir so ganz genau sagen, da haben wir uns beschäftigt mit den Arbeitsbedingungen von Kakaobäuerinnen sozusagen, also im Prinzip Sklaverei, ähnliche Verhältnisse, und haben uns natürlich mit Fairtrade und so beschäftigt und uns beschäftigt, naja, wie viel Sklaverei eigentlich in so einer normalen Tafel Schokolade steckt. Das hat uns natürlich ganz schön aufgewühlt und wir wollten etwas machen. Und dann haben wir so kleine Sticker drucken lassen oder gedruckt, auf denen drauf stand, 3x2 Zentimeter oder sowas. Diese Schokolade wurde in Sklavereiarbeit hergestellt oder diese Schokolade enthält Sklavereiarbeit, irgendwie sowas.
Ja.
Und sind damit mit unserer Bildungsreferentin zusammen in verschiedene Supermärkte gefahren und sind dann darin ausgeschwärmt und haben einfach alle Nicht-Fairtrade-Schokoladen damit zugestickert.
Okay.
Und dann sind wir wieder gegangen. In keinem Supermarkt hat sich irgendjemand dran gestört. Fand ich großartig. Genau, das war ist auf jeden Fall so eine Erinnerung von.
Ihr habt den Absender aber auch nicht drauf gestickt.
Nee, wir haben den Absender, das war so ein weißes, einfach so ein weißes, wie so, die man so mit Etikettendrucker so drucken kann. Einfach so weiß mit so einer schwarzen Schrift drauf und dann sind wir wieder gegangen. Und das mochte ich, glaube ich, an diesem, also diese Verbindung von, man beschäftigt sich mit irgendwas theoretisch und dann setzt man es irgendwie um. Das habe ich, glaube ich, in dieser Zeit gelernt und dann ging das natürlich weiter. Und
das ist auch irgendwie funktioniert, ne?
Das funktioniert. Ich habe, also war eine schöne Vorstellung, weiß ich nicht, hunderte von Stickern verklebt zu haben und zu denken, das sehen jetzt auch Leute. Hunderte, tausende Leute und vielleicht gibt es einen kleinen Gedankenanstoß oder so. Genau.
Ja. Voll schön. Wann ist alles genau richtig?
Wenn ich abends ins Bett gehe und ganz tief durchschlafe und am nächsten Morgen ganz froh aufwache.
Das ist schön. Ja, und dann sind die Batterien wieder aufgeladen.
Genau.
Unsere menschlichen Batterien. Wer darf dich immer kritisieren?
Meine Kinder.
Ha, ja. Das stimmt.
Ja.
Da ist das quasi mit eingekauft.
Da ist das mit eingekauft. Das funktioniert jetzt auch nicht immer nach Feedback-Regeln.
Ja, ich habe mir früh den Spruch auch angewöhnt für mich selber, als Mutter oder Eltern auch das ist quasi mit im Preis drin.
Das ist einfach,
dass du immer schuld bist.
Mit eingekauft, genau.
Das ist immer schuld, ganz egal, das ist schuld.
Du bist
also,
auf jeden
auch wenn du nicht im
Papa
Raum
Welt,
bist oder nie was angefasst hast, ist auf jeden Fall schuld. Was war der härteste Moment deines Lebens und an wen hast du dich gewandt?
Tja, also weiß nicht, ob ich meinen härtesten Moment erzählen will. Aber manchmal habe ich eine Zeit lang immer so Panikattacken gehabt und habe ich auch immer noch manchmal, aber es ist eigentlich sehr gut im Griff inzwischen. Und das waren schon Momente, wo die mir sehr, sehr viel Angst gemacht haben. Ich meine, das ist so ein bisschen das Ding bei Panikattacken. Und da habe ich immer so ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Nähe zu meinen Beziehungen oder Freundschaften oder so. Genau, ich glaube, das ist dann immer so mein Reflex. Also da hilft jetzt nicht so groß der Krankenwagen oder das Krankenhaus, aber so irgendwie Geborgenheit sozusagen. Ja, das sind, glaube ich, so, fällt mir ein dabei. Ja.
Hilft Humor dann? Oder was holt dich raus?
Ja, einfach so da sein und ich erzähle dann irgendeinen Kram, der mir im Kopf ist und hören sich das Leute an und finden das jetzt nicht absurd, obwohl es vielleicht auch absurd ist, was man so sagt. Obwohl Humor, ich glaube, bei meiner ersten Panikattacke kam dann der Krankenwagen und dann der Rettungssanitäter hat mich angeguckt, wie man dann so zittert und hyperventiliert und meinte, es kann eigentlich nichts passieren. Also sie können jetzt weiter hyperventilieren, irgendwann werden sie in Ohnmacht fallen und dann ist alles wieder gut. Und so, ja, okay. Habe ich mir gemerkt, das denke ich dann jetzt immer auch.
Ich habe zwei Geschichten dazu eingefallen. Ja. Eine ist, ein Mann rennt vor einem Tiger weg und springt an einem Baum hoch und dann kraxt der Ast unter seinen Füßen aber weg und er hält sich nur noch an beiden Händen am Ast und dann ruft er, hallo, ist da jemand, der mir helfen kann? Gott, bist du da? Und sagt, antwortet Gott, ja, ich bin da, lass los. Ist noch jemand anderes da?
Ja, genau.
Ja. So, ist mir zu dem Thema Panik eingefallen. Ganz sensibel. Mhm. Wie lautet dein Lieblingswitz?
Mein Lieblingswitz? Mann, ich bin ein ganz guter Situationskomiker, aber ein ganz schlechter Witzeerzähler. Ich gucke regelmäßig Logo-Nachrichten und da rege ich mich aber immer darüber auf, dass diese Witze am Schluss so schlecht sind. Deswegen merke ich mir die auch nicht. Aber
ja.
Ja, nee. Also ich glaube, mir fällt nicht so ein richtig guter.
Okay, das macht ja nichts, aber mir geht das ja auch so. Mir fallen die Witze auch nicht. Ich finde das lustig, wenn jemand das gut erzählen kann. Ne?
Ja, schon. Ja. Also ich denke dann auch, krass, kann man sich schon auch mal merken, aber naja.
Vielleicht noch einen zum Thema Optimismus und Pessimismus. Könnte ich noch einen erzählen?
Ja, bitte, bitte.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht so lustig, aber der Pessimist sagt, alles ist so schlimm, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Und der Optimist sagt, doch.
Ja.
So, solche Sachen kann ich mir merken.
Ja, das klingt auch ein bisschen nach Brandenburger Optimismus.
So, das waren schon deine 7 Fragen.
Oha. Ja.
Du bist nach dem Vikariat in Berlin, bist du dann nach Spremberg gegangen, in Brandenburg bist du gelandet. Und da warst du dann 3,5 Jahre. Was würdest du sagen, wie hat dich die Zeit in Spremberg geprägt und verändert? Weil ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, was du da vorgefunden hast, so, aber wie hat dich das geprägt und verändert, dort zu sein?
Also im Rückblick habe ich das Gefühl, ich habe mich da jetzt auch nochmal irgendwie neu gefunden, so als Pfarrer, als Mensch, als Lukas, als irgendwie...
Ja, wollen wir durchgehen.
Mensch, der ich halt gerade so bin, keine Ahnung. Das ist ja auch so eine Klassiker als Pfarrperson, dass man das nicht so gut trennen kann, diese ganzen Ebenen. Ich konnte mir ganz lange nicht vorstellen, Pfarrer zu sein. Konnte mir das damals auch nur noch so halb vorstellen. Also ich habe in meiner Gefängnisseelsorge gearbeitet. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ach ja, Pfarrer kann schon was sein, aber wenn ich Pfarrer werde, dann werde ich Gefängnisseelsorger. Und dann habe ich gedacht, naja, dafür musst du jetzt erstmal Vikariat machen. Also habe ich in einer relativ normalen Gemeinde, was ist schon normal, aber da habe ich halt mein Vikariat gemacht. Und naja, dann kam der Entsendungsdienst und dann wurde ich dahin geschickt. Und da habe ich es richtig schätzen gelernt, in so einer Gemeinde zu arbeiten mit den ganzen, ja, sehr, sehr verschiedenen Menschen. Aber vor allen Dingen auch eine Gemeinde zu haben, wo man einen Ort hat, wo man Leuten ja ein Zuhause geben kann. In dem Fall wurde das dann in der Zeit vor allen Dingen engagierte Leute aus der Zivilgesellschaft, die sich gegen Rechtsextremismus, für Vielfalt, für die einen sagen Solidarität, die anderen Nächstenliebe, was auch immer, einsetzen. Und da habe ich gemerkt, das macht einen totalen Unterschied, eine Gemeinde zu haben, einen physischen Ort, wo Leute sich treffen können, wo Leute sich gegenseitig sehen können und meine Rolle da drin, irgendwie Leute zusammenbringen, zu bestärken, gar nicht so viel, natürlich wird das nach außen so viel wahrgenommen, dieses gegen Rechtsextremismus kämpfen. Also identifiziere ich mich auch total mit. Für mich ist das aber vor allen Dingen die Leute stärken, die irgendwie demokratisch ticken, die schöne Projekte auf die Beine stellen wollen und da irgendwie zu stärken, zu professionalisieren, zu halten, zu begleiten. Genau, das ist so die Rolle, die ich da für mich gefunden habe und die mache ich, glaube ich, seitdem weiter. Ob jetzt in der Kirche, außerhalb der Kirche, an der Grenze davon, das ändert sich immer so ein bisschen. Aber das habe ich da für mich gelernt und ansonsten war es auch einfach wirklich eine schöne Zeit. Wir sind da als Team hingegangen, 2 Kolleginnen und in diesem Dreierteam zu arbeiten, war für mich auf jeden Fall ein guter Start ins Pfarrersein, so, ja.
Ja, also du hast für dich, wenn ich zusammenfassen würde, gelernt, dass du gerne mit anderen zusammenarbeitest und das auch brauchst irgendwie dass du Menschen bestärken gut kannst, also bestärken kannst.
Ja, also gerade, also ich glaube, es hängt schon auch an diesem Feld, schon in diesem Kontext Antifaschismus, auch gerade in dieser Region, wo wir natürlich Wahlergebnisse haben für die extreme Rechte zwischen 40% oder bis über 50%. Und da sich Leute natürlich ganz schön in die Ecke gedrängt fühlen, wenn sie diesem rechten Mainstream nicht entsprechen oder sogar widersprechen oder qua ihrem Sein schon da im Fokus stehen. Und auf die Leute meinen Fokus zu richten, das ist für mich was mir auch total gut tut und, glaube ich, uns gegenseitig gut tut. Genau, das ist das, was ich da, glaube ich, vor allen Dingen gelernt habe. und dass man damit einen Unterschied machen kann. Ich bin ja jetzt auch keiner, der also immer nur so aus sich selbst. Ich brauche schon Motivation auch von, ich sehe was, es bewegt sich was und man hat irgendwie das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das habe ich total doll in der Zeit gehabt und habe es jetzt auch immer noch. Und das ist auch was ich anderen Leuten ermöglichen will, dieses Gefühl zu haben, ja.
Wie ist das entstanden? Also was waren so die Sachen, die du gesehen hast, um zu merken, ah krass, wir sind wirksam. Also jetzt bei den Kakaobauern, Bäuerinnen, ja. Da waren es dann die Aufkleber und du hast gesehen, ah, wir haben die da drauf bekommen und keiner hat sich beschwert. Was waren da sozusagen die Aufkleber, die du gestickert hast?
Ja, also Aufkleberstickern ist seitdem eine Leidenschaft von mir geblieben, ja. Mache ich auch immer noch gerne. Habe auch immer welche in der Tasche. Also am Anfang habe ich, glaube ich, gedacht, okay, man macht eine Aktion, zum Beispiel einen Marktplatztag für Vielfalt und Solidarität oder man macht ein Gedenken, ein Pogrom, Gedenken am 9. November, man geht irgendwie raus, man überzeugt Leute, man verändert was und am Ende ist das irgendwie messbar im Sinne von Wahlergebnisse verändern sich Richtung demokratische Sphäre so. Da habe ich ja relativ schnell gemerkt, es funktioniert eigentlich nicht so richtig messbar. Gut, also die Wahlergebnisse seit 2020 sind jetzt in meinem Sinne jetzt nicht besser geworden. So. Ja. Und was ich aber für mich dann gemerkt habe, was der Unterschied ist, dass solche Gelegenheiten, wo man sich öffentlich positioniert, jetzt als Einzelperson oder als Gruppe, dafür sorgt, dass Leute sich gegenseitig sehen. Also wenn ich mich positioniere selber, kriege ich vielleicht Gegenwind. Irgendwelche Leute schreiben mir, wegen dir trete ich jetzt zum 5. Mal aus der Kirche aus oder sowas. Oder Sachen, die man am besten nicht so ernst nimmt. Aber es melden sich eben auch Leute und sagen, ey, genau das habe ich gebraucht. Oder
danke.
Ich dachte, ich bin allein damit, aber ja, bin ich ja gar nicht so. Und das passiert in diesem 1:1. Und bei irgendwie öffentlichen Aktionen wie einer Demonstration, einer Kundgebung, so einem Marktplatztag oder so einem Gedenken, kommen dann 100, 200, 300, 400 Leute zusammen, die vielleicht gar nicht voneinander wussten. Also die kennen sich natürlich, Kleinstadt, Dorf, was auch immer, sind tausendfach miteinander verbunden, vielleicht sogar verwandt, aber wissen gar nicht gegenseitig, dass sie da so ähnlich ticken.
Und die sehen sich dann.
Und die sehen sich und wissen, ah, okay, krass, du denkst vielleicht irgendwie ähnlich wie ich, wir können was gemeinsam starten oder was auch immer. Für mich, also man kann das auch viel low-leveliger noch sehen, für mich waren immer so die Momente am nächsten Tag bei Lidl an der Kasse zu stehen und da im Supermarkt zwei Leute zu sehen, die bei der Aktion waren und wir sind ja jetzt nicht so super leidenschaftlich in Brandenburg. So, das heißt, man sieht sich, nickt sich vielleicht zu, aber es ist ein Gefühl von Verbundenheit, damit auch ein Gefühl von Sicherheit, weil das ist auch ein Ding, was ja leider real ist, dass man sich, wenn man sich engagiert, durchaus auch unsicher fühlen kann, aus gutem Grund. Und dann hat man Leute, von denen man weiß, oh, im Zweifelsfall kann ich auf die vertrauen. Das macht einen Unterschied im Alltagsleben. Das macht, glaube ich, auch einen Unterschied für Leute, die überlegen, wegzuziehen oder sich in sich selbst zurückzuziehen und das nicht zu tun, weil sie wissen, es gibt andere Leute. Das sind so die Sachen, die für mich so der Output quasi sind. Ja.
Ich glaube, meine Kollegen von Chrismon haben über dich berichtet, 2023 als
22, glaube ich, ja.
22. War das nachdem der Brandanschlag gegen eure Regenbogenfahne geflogen? Das war schon vorher.
Das war
diese Situation, hattest du das vorher schon erlebt in dieser Massivität, solchen Gegenwind und auch
im Sinne von dem Brandanschlag
Ausschreitung,
damals?
Ja.
Bei mir selber nicht. Natürlich bei anderen Menschen. Hab schon, seitdem ich da war, von relativ am Anfang an immer wieder Kontakt, seelsorgerliche Gespräche mit Leuten, die einfach bedroht werden oder Gewalt erfahren haben oder ja, also Gewalt in ganz vielen Dimensionen von mein Auto ist zerstört worden, die Radmuttern wurden gelockert oder viel auch mit queeren Jugendlichen, die in der Schule oder auch im Dorf oder in der Stadt so Erfahrungen gemacht haben, dass sie einfach sich überhaupt nicht sicher gefühlt haben und weit davon entfernt von Gefühlen von Anerkennung oder Wertschätzung. Das habe ich natürlich viel mitgemacht und ich kannte natürlich die Geschichte rechter Gewalt, ist ja jetzt irgendwie nicht neu und natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht.
Was ist was anderes, das zu wissen und es zu erfahren,
auf
oder?
Jeden Fall, total.
Was hast du gelernt über Angst und Ausgrenzung, was du, also weil du es am eigenen Leib erfahren hast?
Na, ich glaube, mein großes, also in verschiedene Sachen. Das eine, ich hatte ganz schon immer Angst davor, dass irgendwas passiert und dann ist ganz lange eigentlich kaum was passiert. Das ist auch total schön. Niemand will ja irgendwas, dass was passiert. Es hat aber mit mir gemacht, auch zeitweise, dass ich mich selber so ein bisschen für verrückt erklärt habe. Also,
weil du Angst hattest?
Nein, weil ich Angst hatte vor was, was sowieso nicht passiert. Ne?
Okay.
Genau. Ich habe tatsächlich mir irgendwann so kleine Handfeuerlöcher angeschafft, weil ich gedacht habe, naja, so Brandanschläge passieren ja öfters. So. Und ich stand damals sehr in der Öffentlichkeit und so. Und dann habe ich alleine gewohnt in einem großen Pfarrhaus. Ist natürlich irgendwie auch exponiert. Habe ich mir gedacht, ja, besser vorsorgen. Weil dann stand dieses Ding da immer rum. Dann habe ich irgendwie mal wieder irgendwas öffentlich gesagt oder auf Facebook irgendeine Diskussion geführt mit so einem Schläger-Nazi, wo ich wusste, naja, der ist jetzt auch schon vorbestraft. Da denkt man sich dann auch wieder, ach, hätte ich mir auch irgendwie sparen können. Hm. Aber gut, ich habe ja meinen Feuerlöscher sozusagen. Aber dann irgendwann kam ich dann auch dazu und habe gedacht, naja, Junge, du drehst doch auch ein bisschen am Rad. Also du bist Pfarrer, es passiert doch irgendwie nichts. Du bist irgendwie anscheinend auch ganz gut geschützt und akzeptiert. Was schiebst du denn da für eine Paranoia? Und dann ist was passiert und braucht ja zum Glück kein Feuerlöscher. Es war ein Molotow-Cocktail, bin selbst wieder ausgegangen an der Betonwand. Aber da habe ich auch gedacht, naja, komm, nimm dich auch irgendwie selber ernst. Du weißt, dass solche Sachen passieren. Du positionierst dich. Ja, das kann auch passieren. Und also das hat mich für mich gelernt, dass ich mich nicht selbst dafür verurteile, wenn ich Vorsorge treffe oder wenn ich Angst habe oder so, sondern dass ich das irgendwie ernst nehme und dann mit Leuten darüber rede und zu gucken, okay, was machen wir denn? Was machst du damit? Was machen wir gemeinsam damit? Das war das eine. Und dann habe ich gelernt, dass Gewalterfahrung, auch so eine politische Gewalt zu erfahren, das macht auf eine Weise auch einsam. Also ich glaube, ich hatte mir vorgestellt, dass das zu einem Zusammenrücken führt. Also das so nach dem Motto, naja, du wirst angegriffen und dann stellen sich ganz viele Leute an die Seite und sagen, ja, so aber nicht.
So dulden wir nicht.
So dulden wir nicht, keine Ahnung, wir haben verschiedene Positionen, aber sowas geht gar nicht.
Ja.
Das ist nicht in dem Maße passiert, wie ich das gedacht hätte, sondern im Gegenteil habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen vielleicht aus guten Gründen ganz, ganz ruhig plötzlich sind.
Weil sie Angst haben,
quasi mit einem zu assoziiert zu werden und zu sagen, okay, wenn's...
Ist wie so ein Scheinwerfer, der aufgeht und der könnte dann die anderen...
Genau, der könnte die anderen auch
treffen.
Und die haben natürlich, die wohnen da, ne? Oder was auch immer, oder wohnen woanders, aber haben Angst, dass ihnen Gleiches passiert und haben auch Verantwortung für Kinder und Eltern oder was auch immer, ne? Also es geht mir gar nicht um eine Verurteilung oder eine Schuldsache, wenn ich das erzähle, sondern darum, dass bei mir dann irgendwann das Gefühl entstanden ist von Einsamkeit, weil man ist irgendwie plötzlich so wirklich in seiner Sicherheit verletzt, wenn sowas ja auch in einem Zuhause passiert und wünscht sich ganz doll, ich habe mir ganz doll gewünscht, dass Leute für mich einstehen sozusagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das und haben diese Leute,
Ungerechtigkeit auch
genau,
sehen. Ne?
Ja, und das haben Leute gemacht und das war auch total schön. Also auch gerade so, das hat auch für mich ein Bild von Kirche nicht verändert, aber es hat mir nochmal bestärkt, keine Ahnung. Der Bischof hat angerufen und hat wirklich gefragt von, was brauchst du jetzt? So, ne? Und andere auch, also es ist nicht so, dass ein Schweigen komplett da war, ne? Aber es ist mir sehr doll aufgefallen, dass es Menschen gab, von denen ich das erwartet hätte und von denen kam dann nichts. Das hat, glaube ich, ein Einsamkeitsgefühl bei mir gemacht. Und natürlich ist man dann im ersten Moment auch gefrustet. Später kann man es auch vielleicht die Gründe dafür sehen oder auch mit den Leuten nochmal reden. Aber für mich war das ein Learning daraus, dass es total wichtig ist, wenn ich mitbekomme, dass Leuten sowas passiert, proaktiv was zu machen. Also es kann ja sein, eine Postkarte zu schreiben, anzurufen, einen Social-Media-Post zu machen, keine Ahnung, Kuchen vorbeizubringen, aber diese Zeichen von Verbundenheit und Wärme, dann lechzt man in diesen Momenten danach und auch ernst genommen zu werden, weil es ist eine Gewalterfahrung und nur weil es noch schlimmere Vorfälle gibt, heißt das nicht, dass es einen nicht erschüttert. Und das mache ich seitdem, also das habe ich für mich so ein Ding, wenn ich sowas mitbekomme. Ich schaffe es auch nicht jedes Mal, ne? Aber rufe ich jetzt immer dazu auf, Leuten Postkarten zu schreiben.
Ja.
Und es ist total sweet, was dabei rauskommt. Und ich habe zum Beispiel dann, in Cottbus gibt es ein Hausprojekt, in dem Fall die Zelle 79, da gibt es vermehrt so, wurde der Briefkasten weggesprengt. Da habe ich dazu aufgerufen, Postkarten zu schreiben und dann kam bei mir in der Gemeinde ein kleines Paket an mich adressiert, mit ganz viel Schokolade und Lebkuchen aus Nürnberg oder aus Erlangen. War aber an mich adressiert mit der Bitte, das an die Bewohnerin der Zelle auszuhändigen, weil man könne ja nicht wissen, ob da gerade der Briefkasten noch da ist oder nicht. Und das da kommen dann durch so eine Aktion ganz unterschiedlich Leute zusammen, die vielleicht auch aus unterschiedlichen Alltagswelten kommen. Und das ist aber das, was, glaube ich, total bestärkend ist. Und sowas lässt sich ganz leicht organisieren. Und das kann man ja auch, Leute haben dann auch mir Postkarten geschrieben und dann stand dabei, lieber Pfarrer Pellio, ich habe jetzt gerade mal wieder 3-Zehner-Bögen Briefmarken gekauft, weil dann hat man die immer zur Hand, so, ne? Ich glaube, man findet dann, also mit einmal Nachdenken ja auch
ein
Wege.
Workaround.
Genau. wie man dann diese Bestärkung organisieren kann. Und ich glaube, im besten Fall schafft mir das auch, dass Leute sogar gestärkt aus solchen Situationen rausgehen können. Es gibt so diese rohe Gewalt und im Sinne von hoher Macht, die irgendwie klein macht. Und es gibt so eine gemeinschaftliche Macht, die wir organisieren können.
Mhm.
Das habe ich so mitgenommen aus diesem Vorfall, der mich schon auch lange beschäftigt hat, ehrlich gesagt.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch eine der wichtigsten Grundemotionen, die uns irgendwie so am Leben hält, die Angst.
Ja.
Also ich habe jetzt mehrere Dinge, wo ich gerne eigentlich mit dir drüber weiterreden würde. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Angst.
Ja.
Weil man ja auch sagt, ja, wenn es um rechte Gewalt geht, dass Leute Angst vor dem Abstieg haben, Zeit der komplexen Krisen und sie fühlen sich unsicher. Und das führt sie dann dazu, stärkere Menschen zu suchen und dann auch Menschen, die eben es wagen, sich so zu zeigen, dass sie einfach auch Normen oder das, was moralisch eigentlich als geboten galt, einfach zu dieses zerstören und das, die dann so stark sind und sich dann denen anzuhängen. Diese Angst kann man mit der gleichen Methode umgehen. Also was ist das, was die hast? Bist du so weit dann auch wahrscheinlich schon gegangen? Weil ich meine, du beschäftigst dich ja auch viel damit und du hast gerade schon gesagt, es geht dir mehr als ein dagegen sein, auch ein dafür, einen Menschen einen dafür anzubieten. Wofür sind wir da und wir sehen uns? Und wir möchten in Ruhe und Frieden leben und lieben dürfen. Das ist dann wahrscheinlich die bestärkende Geschichte, die du gerne erzählen möchtest. Und aber das ist ja ein sehr schmaler Grat, einen gegen sich gegen den Menschenhass zu stellen oder einen dafür zu erzählen. Wir erleben das ja auch in den USA. Also Bad Bunny in dieser Show da, das ist ja auch so ein Ding. Da hat er ja ein richtiges dafür gemacht. Da hat es ja verzichtet auf ein dagegen, aber ein dafür. Aber es wird natürlich auch gesehen und als ein dagegen gewertet.
Trotzdem als Angriff verstanden.
Und deswegen, da bist du ja genau in diesem Zwiespalt.
Genau, ich glaube, viele verstehen mich auch als Dauerangriff auf sie. Keine Ahnung, aber das ist nichts, was ich will. Also so muss ich mich aber, glaube ich, auch frei machen von. Dahinter steckt ja immer so ein bisschen die Frage, wie überzeuge ich Leute, die jetzt aus meiner Sicht mal offensichtlich falsch abgebogen sind.
So. Ja. Ist das die Frage, die du dir stellst?
Die stelle ich mir oft. Die wird mir auch noch öfters gestellt, als dass ich sie mir selber stelle. Und ich finde, ich bin eigentlich der Überzeugung, ich überzeuge niemanden, der jetzt überzeugt die extreme Rechte wählt oder bewusst rassistisch agiert oder queerfeindlich.
Gibt's das?
Also im Sinne von, nicht, dass das jetzt irgendwie so ein verinnerlichter Alltagsrassismus ist, über den ich mich selber ärgere und dem ich dann arbeiten will, sondern ich werte Leute bewusst ab. Und ich glaube nicht, also dass ich Leute eigentlich mit Argumenten überzeugen kann.
Ja, ich frage mich ja immer, ob das wirklich Menschen bei vollem Bewusstsein, wenn sie andere so abwerten und so hassen. Ich habe immer das Gefühl, die sind gar nicht bei Bewusstsein, sondern die stehen so weit von sich weg, dass vielleicht sie sich ihrer selbst gar nicht bewusst sind. Aber das ist vielleicht auch...
Also ich glaube...
Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wir haben ganz schnell gelernt. Mittlerweile wissen wir eigentlich alle, du kannst keine Argumente bringen, sondern da sind Emotionen im Raum. Und die Frage ist eigentlich, wie begegnen wir den Emotionen?
Du sagst, dass wir das alle gelernt haben. Ich sehe das nicht. Immer noch das Gefühl, ich muss dafür kämpfen, dass Emotionen als wichtig genommen werden in so einem politischen Feld. Und ich glaube, sie sind eigentlich das Entscheidende. Und es ist natürlich eine Kränkung für mich als Mensch, der 17 Semester studiert hat und an die Überzeugungskraft des Wortes glaubt und an Argumente.
Lu, du hast Theologie studiert, also glaubst du ein bisschen auch an Geist.
Ja, ein bisschen auch an Geist, aber ich habe immer Hausarbeiten geschrieben und Argumente abgewogen und Versuche. Und dann macht man Argumentationstrainings, wo man lernt, hier, guck mal, ich zeig, was die AfD wirklich schreit und so. Und es funktioniert überhaupt nicht. Und das für mich irgendwie als Ausgangspunkt anzuerkennen, ich habe das neulich im Pfarrkonvent auch diskutiert, war ich beim Pfarrkonvent eingeladen und da meinte auch ein Kollege, ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Dann sind wir ja total ohnmächtig. Und ich meinte, ja, also sind wir. Also das irgendwie anzuerkennen, dass das, was wir eigentlich so total gut können, glaube ich, kann die meisten Leute in Grund und Boden argumentieren.
Diskutieren, ne?
Es bringt aber
überhaupt
nichts.
Aber dann sind die einfach still. Das heißt aber nicht, dass sie dir recht geben innerlich.
Korrekt, sondern also vielleicht steigt sogar die Wut. Also ich erinnere mich an diese Wahlkampagne von Olaf Scholz, der ja diesen ganzen brodelnden Wut und Hass und so entgegengesetzt hat. Ich bin der nüchterne, sachliche Kanzler. Hat ja nicht funktioniert, sondern Leute wurden noch wütender. Also es geht mir ja auch so, wenn ich aufgebracht bin und wütend bin und mir jemand gegenübertritt und sagt, du musst einfach ein bisschen rational auf die Sache gucken. Dann fahre ich aber aus der Haut. So, ne? Also ist ja die Frage, wie überzeuge ich dann Leute? Und also für mich...
Es hilft ja auch nicht zu sagen, oh, du hast aber Angst.
Ich spiegel dich jetzt mal. Ne? dann sagen wir uns, ja, hast du wieder gewaltfreie Kommunikationskurs belegt. So. Also insofern bin ich da sehr pessimistisch. Ich kann auch nicht so viele Erfolgsgeschichten erzählen, natürlich. Aber die
nicht
Geschichten...
Nicht so viele, aber das heißt, es gibt welche.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube...
Die möchte ich gleich hören.
Ja, das sind so einzelne... Ich glaube, Leute haben ein ganz großes Bedürfnis, Teil von irgendwas zu sein. Ich habe zum Beispiel... Eine Erinnerung an das erste Pogrom-Gedenken in Spremberg hab, ist, da sind wir danach, also haben es auf dem Marktplatz Gedenken gemacht, sind danach durch die Stadt gezogen zu so einem Spaziergang zu den verschiedenen Orten, wo jüdische Menschen gelebt haben oder gearbeitet haben, die dann irgendwann verfolgt wurden und entweder aus Spremberg geflohen sind oder umgebracht wurden. Da waren vielleicht 150 Menschen und das war eine wilde Mische von Gemeindegliedern, Leuten aus von verschiedenen Parteien, auch Leuten, die von außerhalb angereist sind. Es kamen auch Leute, die extra dafür angereist waren, um für die Sicherheit der Veranstaltung zu sorgen. Und natürlich irgendwie Leute, die sich als Antifas bezeichnet haben, Leute, die irgendwie da eher skeptisch drauf geblickt hätten, wenn sie. Und irgendwann kam ein älterer Mann zu mir aus meiner Gemeinde und sagte zu mir: "Ah ja, Pfarrer, also ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, das ist der schönste Spaziergang, den wir hier seit 30 Jahren gemacht haben. So alle zusammen, so konservative Christen wie ich, der Pfarrer und so richtige Linksradikale." So. Und es ist, und da habe ich gemerkt, der hat ja nicht gesagt, er ist jetzt der Meinung, dass wir alle Linksradikale werden müssten oder was auch immer, oder alle müssten konservative Christen sein. Leute haben ja können quasi eine andere Meinung ablehnen, haben aber trotzdem das Bedürfnis, miteinander verbunden zu sein und irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden und diese Erfahrung zu machen, gemeinsam unterwegs zu sein und gemeinsam in dem Sinne, in dem Fall, gemeinsam zu gedenken. Und es hat ihn total bewegt. Und dann dieses Bedürfnis irgendwie anzuknüpfen, nicht alles gleich zu machen und wir, keine Ahnung, wir blenden jetzt alle Unterschiede aus und trinken zusammen Kaffee und dann ist alles gut.
Ja.
Aber das.
Das Wertvolle war ja offensichtlich in dem Moment nicht die Unterschiede zu betonen im ersten Schritt, sondern das Gemeinsame.
Das Gemeinsame und dann aber auch die Unterschiede zu sehen. Und glaubt, gerade in dieser Unterschiedlichkeit zusammen zu sein, hat ihn ja total froh gemacht. Und ein anderes Beispiel, gut, der war jetzt einfach, hat sich selber als konservativer Christ bezeichnet, also überhaupt nichts gegen. So, ne? Und andernfalls erinnere ich mich an Leute, die zumindest in ihrem Facebook-Auftritt sehr viel AfD-Kram und so Gender-Wahn und bla geteilt haben. Und da habe ich auch eine Zeit lang kommentiert, habe gesagt, was soll denn der Quatsch? Naja, hat jetzt nicht aufgehört mit dem Teilen.
Du hast es für die Mitlesenden getan.
Für die Mitlesenden, genau. Ich habe da meinen Kurs besucht und deswegen habe ich das gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, haben wir in der Gemeinde Sachen gemacht, die nach außen gewirkt haben, wie Freitagstreff gemacht. Da haben wir die Gemeindegruppen zusammengelegt, alle haben sich Freitagnachmittags getroffen, die Kirche war voll, es gab Kaffee und Kuchen. Später haben wir vom Bioladen die Reste bekommen und konnten gemeinsam kochen, haben wir gemeinsam gegessen. Dann gab es noch eine Andacht. Irgendwann kam die Ukrainerin dazu und da gab es noch eine Fahrradwerkstatt. Es war einfach so ein volles Haus in der Gemeinde, total schön. Und irgendwann kamen dann auch Leute dazu, die so politisch eben auf Facebook anders unterwegs waren. Aber weil sie angezogen waren von diesem, da passiert was, das ist anscheinend der neue Ort, wo irgendwie was geht, da will ich irgendwie Teil davon sein. Und dann helfen vielleicht Leute mit beim Bierbänke aufstellen, beim Marktplatztag. So plötzlich rutschen sie in so eine Gemeinschaft rein, was nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern weil sie da irgendwie willkommen sind. Das ist auch nicht leicht zu moderieren, ist schon klar. Und dann sind sie Teil davon. Und dann passiert, glaube ich, was ich manchmal schwer finde auszuhalten, weil ich auch gerne mal recht habe. Leute erzählen sich ihre Lebensgeschichte dann nicht in so einem Saulus-Paulus-Moment. Ich bin irgendwie vom Pferd gefallen und plötzlich fand ich die AfD doof und habe mich auf meine christlichen Werte besinnt und jetzt fahre ich immer auf jede Antifa-Demo. So, ne, klar. Passiert ja nicht, sondern Leute erzählen sich ihre Geschichte so, dass sie Sinn ergibt. Ich war schon immer irgendwie, war mir das wichtig. Vielfalt ist genau mein Ding. So, ne, und dann, also ich würde da manchmal gern drauf rumreiten und sagen, aber guck mal.
Was du da vorher gemacht
also,
hast.
Also komm, wir musst du doch erstmal ein bisschen sagen, hier ein bisschen Abbitte leisten oder so. Das macht doch niemand, sondern man rutscht irgendwie in ein anderes Umfeld rein. Wenn man das schafft zu ermöglichen, ist total viel gewonnen. Aber es ist eben nicht dieses argumentative Überzeugen und auch nicht dieses, man kann da noch nicht, also ich glaube, wenn ich mir das vorstelle, stelle ich mir so einen Bruch vor. Aber diese Brüche nehmen Leute gar nicht so wahr. Nehme ich ja vielleicht bei mir selber auch nicht wahr. Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch schon viel Töne verzapft und erzählt. Und irgendwann habe ich was anderes erzählt und verdrängen das andere dann wieder. Ja. So, also mir so vorzustellen, das ist eher so das Bild, wie Veränderungen auch in Einstellungen passiert. Das ist ja trotzdem auch, was da drin steckt, immer eine Beziehungsarbeit, die natürlich Zeit und Arbeit und Liebe braucht sozusagen. Ja.
Und aushalten.
Ja.
Und eben dann nicht die Wahrheit haben zu wollen. Ne? Die eine.
Aber auch nicht, also das ist auch was ich gelernt habe. Ich habe mich am Anfang viel mehr versteckt. Ich dachte so, wenn mir Leute mit ihrer Wut auf die da oben, die Grünen, die Linken, die Klima, was auch immer, kamen, damit ich immer so ruhig geworden, habe ich so zurückgezogen und die andere Person wurde immer so männlich, aggressiver und versucht, auf mich eingeredet und ich immer so, so. Und ich war so ganz zurückhaltend, habe natürlich immer versucht, ein bisschen so, aber nicht richtig doll zu widersprechen.
Weil du nicht unhöflich sein wolltest.
Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich war natürlich auch Pfarrer und dachte, ich muss jetzt hier die Person annehmen und nicht ausschließen. und verstehen.
Wie geht das? Annehmen und nicht ausschließen und trotzdem deine Meinung
sagen. Ja, genau. Das war dann, also ich glaube, der Ausgangspunkt für mich war, dass ich nach Hause gegangen bin nach so einer Begegnung und mich irgendwie schmutzig gefühlt habe. Da ist was mit mir passiert. Ich habe mich nicht gewehrt, habe nicht zu mir gestanden. Und irgendwie, ich glaube, es war nicht so ganz geplant, aber irgendwann habe ich mal gesagt, sag mal, Junge, das ist einfach totaler Quatsch, was du mir erzählst. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, scheiße, jetzt hast du es ruiniert. Jetzt bist du der Doofe und der Pfarrer, der mal wieder alles besser weiß. Und es ist überhaupt nicht passiert, sondern das war plötzlich ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ah, plötzlich sind wir auf Augenhöhe. Weil ich gemerkt habe, ich war vorher überhaupt nicht auf Augenhöhe, sondern ich war vorher überheblich und habe gedacht, ah, er weiß es ja nicht besser und ja, komm, ich halte mich mal zurück und so, ne? Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, wo ich auf diese Wut, die mir entgegenkommt, auch mal mit so einer abgrenzenden Wut reagiert habe und gesagt habe, hier, einfach nicht weiter, ich höre mir den Scheiß nicht weiter an und das auch in dieser Sprache gesagt habe, weil mein Gegenüber ja auch in so einer Sprache redet. Und plötzlich waren wir auf dem gleichen Level.
Auf der gleichen Ebene, ja.
Und also sowohl sprachlich als auch energetisch. Und das war, da habe ich erstmal gemerkt, okay, zwischen uns ist jetzt irgendwie Beziehung sozusagen da. Und es ist überhaupt nicht der Beziehungsabbruch. Da habe ich mich daran erinnert, dass es für mich eigentlich was war, was ich in der Gefängnisseelsorge schon mal gelernt habe und danach wieder quasi außerhalb der Mauern vergessen habe. Weil da war es ja natürlich für mich Standard, dass ich im Gespräch nicht zustimme zu dem, was mir Leute erzählen. Wenn mir Leute erzählen, sie sitzen hier 15 Jahre, weil sie für 500 Euro irgendjemanden umgebracht haben, da stelle ich mich ja auch nicht hin und denke so, da, ja.
Ja, für den Preis fair.
Ja, also. Vielleicht, also ja, fürs Doppelte hätte ich es jetzt, ja, also, ne, also, keine Ahnung. Da ist ja völlig klar, ich sage, Jung, ey, du bist hier willkommen, aber ich heiße es nicht gut, was du machst. Aber irgendwie außerhalb dieser Mauern habe ich diese Klarheit ein bisschen verloren gehabt. Und dann habe ich irgendwann gemacht, ey, ich kann doch Leuten sagen, ich lehne es komplett ab, was du sagst. Ich finde das völlig Schwachsinn, aber ich bleib hier stehen. Und jetzt diskutieren wir miteinander oder renovieren wir dieses Haus gemeinsam, auch wenn wir uns nicht in allem einig sind. Und das irgendwie mal auszusprechen, war viel, viel besser. Und gleichzeitig nicht zu viel davon zu erwarten, dass es jetzt der große Turning Point ist. Ja, also, sind ja trotzdem immer noch ziemlich.
Für mich taucht in der Kommunikation immer wieder ein Motiv auf und theologisch gesagt wäre jetzt dieses, was ja schon auch ein bisschen als verbrannt gilt, also aus Gründen, wenn du es gleich hörst, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde.
Ja.
Das wird ja in eher fundamentalen evangelikalen Kreisen genutzt, um Homosexualität zu verurteilen und Queerfeindlichkeit.
Genau, ja.
Und für mich steckt auch da drin, was ich nämlich nicht gut heiße, also es geht ja, wenn der Sund und der Abstand zu Gott von sich und Gott, ne, so ein bisschen.
Ja.
Aber was da ja drin steckt, ist, ich verurteile dein Verhalten, aber nicht dich. Und das ist ja das, was du eigentlich gerade beschrieben hast. Ja. Du bist angenommen, das, was du da getan hast, was das war jetzt nicht so super geil. Und ich teile das auch nicht. Aber das, wer du bist und dass du da bist, auch die Anerkennung, dass Menschen viele Seiten haben, dass Menschen sich eine Geschichte erzählen, die kongruent ist, dass man auch in Situationen geraten kann, auch unverschuldet natürlich, ne, weil wir sind alle in diese Welt reingeworfen, ganz unverschuldet da, wo wir halt gelandet sind. Und dennoch haben wir Verantwortung irgendwann zu übernehmen für unsere Taten. Und da ist, finde ich, kommunikativ so ein Thema. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie du das auch so siehst. Ich habe das auch häufiger in diesem Podcast, das Thema. Deswegen bewegt mich das auch, ob wir das schaffen, das zu transportieren und das auch uns abgenommen wird gegenseitig, auch in Social Media zum Beispiel, weil da geht es ganz schnell, dass Menschen sich gegenseitig abwerten und du dann wie die Person abwertest.
Ja, voll.
Und diesen Spagat zu schaffen, dass jemand sagt, ey, das ist deine Meinung, finde ich jetzt, teile ich nicht. Aber nichtsdestotrotz respektiere ich, dass du ein Mensch bist und deine Perspektive offensichtlich hast.
Ja.
Und ich respektiere dich. Wie bist du zu Instagram gekommen und wie siehst du da die Kommunikation? Wie funktioniert das für dich?
Also, bevor ich es vergesse, nur ein Begriff, der mir noch eingefallen ist zu diesem Sünde-Ding, mit dem ich auch im Überlegen bin. Also ich finde ja, so klassische Theologie hat manchmal dann doch erschreckend viel Sinnvolles zu bieten. Wenn man das nicht einfach Leuten überlässt.
Gar nicht alles Stuss.
Gar nicht alles Stuss, muss ich manchmal feststellen. Und da ist für mich dieser Begriff Umkehr auch noch wichtig, der ja vielleicht auch bei manchen Leuten verbrannt ist. Aber zu sagen, ey, Leute haben es auch verdient. Also Leute ernst zu nehmen, heißt auch, ihnen zu sagen, wenn ich der Meinung, sie sind gerade fundamental auf dem falschen Dampfer. Und auch aus christlicher Perspektive zu sagen, habe ich oft die Diskussion mit Studis auch, sagen wir so, eine Bibel ist doch total beliebig, da kann sich jeder was rauspicken und damit das rechtfertigen, was er macht. Kann man so halten. Ich würde sagen, da gibt es schon einen ziemlich roten Faden und mit dem kann ich Leute konfrontieren und sagen, also wenn du dich hier in einem christlichen Kontext verortest, dann beißt sich das sehr mit dem biblischen roten Faden. So, und dann
aber vielleicht hast du das Halteverbotsschild auch einfach nicht gesehen gerade.
Ja, genau. Aber das heißt ja, also die Voraussetzung für Umkehr ist ja auch, dass mir manchmal jemand von außen sagt, ey, du bist auf dem falschen Dampfer.
Ja.
So brauche ich ja auch. Also es ist ja nicht nur eine politische Sphäre, es brauche ich ja auch in Beziehungen, wenn Leute mir sagen, immer, Junge, du hast dich da verrannt. Das kriege ich ja manchmal aus mir selber nicht raus. Das ist auch so ein theologischer.
Deswegen vorhin auch die Frage, wer darf dich eigentlich kritisieren?
Ja, ne? Genau. Aber genau, wie ich zu Instagram gekommen bin und es da halte, naja, tatsächlich, ich war früher ganz viel auf Twitter. Schon bevor Musk da aufgetaucht ist, war das mir einfach zu vergiftet und hat mir in dieser Kürze auch nicht gut getan. Dieses ganz viele verschiedene in kurzer Zeit hat mich wuschig gemacht. Und dann,
ja, und da war es ja auch mal wichtig zu zeigen, dass man ein bisschen schlauer ist als
ja, die genau.
anderen. Ja, genau. Deswegen mochte ich das ja nicht so gerne.
Voll, ich mochte das, glaube ich, deswegen eine Zeit lang. Weil,
weil du so schlau warst.
Seinem Gefühl geben konnte, schlau zu sein oder mit irgendwelchen Leuten verbunden zu sein, die man eigentlich gar nicht kennt, aber die es dann geteilt haben oder so. Naja, schon länger her bin ich zu Instagram gegangen, habe hier keinen großen Gedanken drüber gemacht. Fand es am Anfang ein bisschen netter. Das ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt. Aber
ah ja.
Also ich, ja, schon.
Die netten Zeiten sind vorbei auf
Instagram. Ja, bisschen irgendwie. Das mache ich es auch unregelmäßig.
Liegt das an dem Inhalt, den du jetzt postest im Vergleich zu früher?
Ja, vielleicht schon auch.
Ja, also selbst schuld eigentlich.
Ja, voll. Genau. Voll ist meistens.
Du willst einfach nicht nett haben.
Nee, aber genau, also das ist total gemischt bei Instagram. Es gibt schon sehr viel schönes Feedback. Es gibt abgrundtiefe, dummen Hass, wo ich den auch einfach nur, wenn ich hinterherkomme, verberge. Und dann gibt es Leute, die mir schreiben in meinen DMs, irgendwas schreiben, was nicht aus irgendwie einem Kackehaufen Smileys besteht. Und da ergeben sich dann manchmal schon irgendwie Gespräche, die meistens jetzt nicht über super lange Zeit anhalten, aber wo Leute schon komplett überrascht sind, dass ich antworte. Und das ist dann irgendwie nice.
Und du antwortest sowohl, wenn jemand eine andere Meinung hat als du, aber vielleicht auch, wenn jemand sich
also, also wenn mir Leute nicht so überrascht, dass ich antworte, wenn sie mir irgendwie Herzen schicken oder sowas dann. Also manchmal schreiben mir Leute längere Texte, wo sie mir nicht zustimmen, die nicht komplett aus Vorwürfen und Beschimpfungen bestehen. Ja. Und wenn ich darauf antworte, kommen wir oft an so einen Punkt von cool, dass wir den Austausch hatten und wir stimmen jetzt überein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist für mich ein super Ergebnis. Das macht mich auch irgendwie, rührt mich dann manchmal, wenn irgendeine Person sich von irgendwas, was ich, die sind auch manchmal persönlich enttäuscht von mir, weil ich jetzt keine Ahnung, was war neulich so ein Beispiel. Ich setze mich ja lange dafür ein, dass es ein Verbotsverfahren gegen die AfD gibt. Und manchmal begründe ich das damit dann mit irgendwelchen Einstufungen vom Verfassungsschutz. Dann macht der Verfassungsschutz aber auch viel, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Und diese Institution an sich finde ich wirklich nicht erstrebenswert. Da habe ich irgendwas neu Kritisches zum Verfassungsschutz gepostet und hat mir eine Person geschrieben, mal, Lukas, du bist auch völlige Doppelmoral. Ne? Wenn es dir passt, dann holst du den Verfassungsschutz her und wenn es dir nicht passt, dann willst du ihn abschaffen. So. Und dann dachte ich so, nee, stimmt eigentlich nicht. Ich habe halt ein taktisches Verhältnis dazu, wenn die auch mal was Sinnvolles sagen. Nein, mein Gott, es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, das zu teilen. Aber deswegen muss ich ja jetzt nicht sagen, ich stehe hinter dieser Institution an sich. Na, haben wir ein bisschen hin und her diskutiert, kamen nicht übereins. Aber er hat gesagt, Lukas, ich schätze dein Engagement total. Aber an dem Punkt finde ich es einfach schwach, was du von dir gibst.
Okay, fand ich jetzt deine Argumentationslinie schwach, hat die Person
ja, genau. zu sagen. Ja, genau. Also kann ich ja mit leben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt zu dieser Person, die da mit so einem Eierkopf im Profilbild ist, irgendwie eine Form von Beziehung. Und ich habe das ja bei mir auch. Ich will ja auch positive Beziehungen zu Leuten haben, die nicht genauso sind wie ich.
Ja.
So. Und das macht mich dann froh. Und ich glaube, es hat ihn auch froh gemacht. Also das sind so Sachen, die da passieren. Ansonsten ist es für mich vor allen Dingen so eine Maschinerie, Verbündete zu finden und zu organisieren. Und das ist auch was Schönes. Also ich habe, als ich in Berlin studiert habe, natürlich in Berlin und dann hat man immer sehr abstätzig über diese Bubbles geredet. Man muss raus aus der Bubble und die Bubbles, die verstärken uns und machen uns homogen. Und als ich raus aus der Bubble war, da habe ich gemerkt, ey, man braucht auch Bubbles einfach, um klarzukommen und auch mal normal zu fühlen und
da sich geschützt zu fühlen, ne?
Also, ja, und geschützt zu fühlen und wo man also nicht zu denken, man ist verrückt.
Ja.
So, und da diese Funktion für mich selber habe ich das manchmal auf Social Media und noch viel mehr erlebe ich das, dass Leute das auch mit mir verbinden. Das ist so ein Punkt, wo ich dann manchmal denke, so, oh Gott, Hilfe.
Was verbinden die mit
Naja, manchmal kommen so Leute, die viel, viel jünger sind als ich und sagen, ey, ich bin hier in irgendeinem Dorf, da bin im Dorf aufgewachsen, jetzt bin ich 20 und studiere hier und ich folge dir aber schon seit 3 Jahren und es hat mir so gut getan zu wissen, es gibt irgendwie einen Pfarrer, der irgendwie okay damit ist, wie ich lebe, der queeres Leben und Kirche völlig unspektakulär findet, für den Glauben irgendwie politisch ist und nicht, der nicht predigt, Politik und Kirche haben nichts miteinander zu tun. Also so diese Identifikationsfigur zu sein oder die Rolle auszuüben für Leute, den Spielraum zu erweitern oder so, das habe ich schon gemerkt, dass das eine wichtige Rolle ist. Also man kann dann immer sagen, ey, wenn die Eltern einen ankacken, weil man, keine Ahnung, ein Refugees Welcome T-Shirt anzieht, kann man sagen, ey, guck dir doch mal den Pfarrer an, der hat noch viel krassere Sachen an. So, ne? Also, das erweitert den Spielraum des Möglichen so. Das ist das, wo ich gemerkt habe, das ist eine positive Funktion von dem, was ich auf Instagram mache. Ja,
ja, oder in Social Media. Du bist ja jetzt auch so die erste Pfarrergeneration und Pfarrerinnengeneration, die Social Media so intensiv nutzt.
Mhm.
Und also ich weiß auch, mein Pfarrer, der jetzt an Rente gegangen ist vor ein paar Jahren, der mich konfirmiert hat damals, der hat auch Facebook schon sehr ausführlich gemacht. Und für wen war es auch schon wichtig. Also wir sind jetzt, glaube ich, seit 2007, 2006 so mit diesen Plattformen beschäftigt.
Ja.
Das ist aber natürlich mittlerweile natürlich viel verbreiteter, Social Media auch zu nutzen. Aber was bemerkst du, was hat das für einen Stellenwert, Social Media für dich als Pfarrperson? Und wie wird das angesehen auch? Wie wichtig ist das? Könntest du es von einem auf den anderen Tag lassen auch einfach? Oder würdest du sagen, nein, das gehört eigentlich für mich auch dazu? Genau, weil du einen Resonanzraum
also klar,
gibst.
Auch. Kann ich theoretisch lassen. Dann wäre sowohl mein Job als auch hoffentlich der Feed von manchen Leuten irgendwie ein Stück weit ärmer. So. Also ich merke schon, ich mache das ja auf einem relativ unprofessionellen Niveau. Bin zum Glück, assoziieren Leute Unprofessionalität mit Authentizität. Das ist meine große Rettung. Aber ich kann nicht sagen, ob in diesem quasi irgendwie kohlenstofflichen Gemeindeleben oder in dem, was auf Social Media passiert oder in den anderen Zusammenhängen. Ich bin ja ganz, ganz vielen Gruppen auch außerhalb von Kirche unterwegs. Das ist aber für mich auch Teil meiner Pfarrersarbeit. Also wo eigentlich das Entscheidende passiert.
Mhm.
So, das lässt sich für mich nicht trennen und ich will das nicht unbedingt an Zahlen festmachen. Also natürlich sehen meine Beiträge auf Insta viel mehr Leute, als zu meinen Veranstaltungen kommen. Aber natürlich ist die Qualität der Wahrnehmung, wenn wir 3 Stunden beim Feminist Bible Talk zusammensitzen, eine andere, als wenn Leute sich einmal durch meine Story klicken. So, also irgendwie diese Zahlen lassen sich jetzt irgendwie schwer vergleichen. Aber ich meine schon, dass es reale Auswirkungen, also diese Trennung funktioniert für mich sowieso nicht. Also Leute, aufgrund von meinem Insta-Auftritt melden sich irgendwelche Leute aus Bayern, die gerade eine Erfahrung gemacht haben mit Nazis im Bus, melden sich bei mir und sagen, können wir mal zoomen, ich muss mal irgendwie reden.
Oh, und das machst du?
Der Anfrage, aber so eine Anfrage mache ich das schon, ja.
Ja.
Also was soll ich der Person sagen? Google mal deinen Ortspfarrer. Das ist ja, also hat sich schon was gedacht. Warum
Zoom irgendwie doch mit deinem Ortspfarrer.
Ja, genau, bin ich zuständig. Oder irgendwelche, ich war glaube ich letztes Jahr bei der evangelischen Jugend in München, die hat mich eingeladen. Es funktioniert halt nicht mit diesem Lokalen.
Und das ist vielleicht auch ein Glück?
Das ist totales Glück. Also,
ja, ist eine Bereicherung. Ne?
Voll, Leute können sich einfach aussuchen, wer zu ihnen passt. Und ich muss für mich selber klären, ob ich das jetzt zeitlich schaffe oder nicht. Ich bin relativ froh dafür, dass ich irgendwie mit meiner Kirche da relativ freie Hand habe. Ich habe eine halbe Stelle, muss ich selber überlegen, ob das jetzt in meine Stunden reinpasst oder nicht oder ob ich es trotzdem mache. So, aber das ist ja irgendwie mein Problem.
Ja.
Erstmal. Aber für mich gehört es einfach normal dazu, dass ich das auf Social Media mache. Klar, irgendwie, dass man Veranstaltungen da ankündigt, ist die eine Sache, aber das ist für mich gar nicht das Zentrale, sondern irgendwie auch da was von dem zu zeigen, was mir wichtig ist. Ich bin auch hab ganz viel gelernt durch andere, die das gemacht haben.
Mhm.
Es ist einfach nur nicht so richtig messbar.
Alles, was du machst, ist Beziehungsarbeit, oder?
Ja, eigentlich schon. Vermittelt irgendwie, ja. Würde ich sagen, meinem realen Arbeitsleben ist ja dann doch die allermeiste Zeit, sitze ich an irgendwelchen Schreibtischen und versuche, Beziehungsarbeit und Veränderung irgendwie zu ermöglichen.
Ja,
dass ich das machen kann, dass andere Leute das machen können, dass sich die Bedingungen verbessern für Leute. Aber klar, der Fokus, also das Ziel ist am Ende viel Beziehungsarbeit und Veränderung
das
von
Ziel
Beziehungen
ist,
oder so.
Ja. Am Ende hört sich jetzt so an, immer, dass Menschen sich sehen können, das zu ermöglichen.
Voll.
Hören oder hören können.
Ja, und dass sie
oder erleben können.
Gestärkt.
Auch, ne?
Ist ja vielleicht auch so ein Ding, als ich nach Spremberg gekommen bin, dass ich erstmal nur angenommen habe, dass es da diese Menschen gibt, die sich engagieren, die geflüchtet unterstützen wollen, die queer sind. Ich habe sie nicht gesehen am Anfang, weil was anderes dominiert hat und so. Aber ich habe gelernt, dass man eben Gelegenheiten schafft, sich zu sehen. Diese Menschen sind überall so. Und die sind nicht nur in irgendwelchen Metropolen oder in irgendwelchen coolen Orten, wo man denkt, ah, da treffe ich jetzt hier die, sondern die sind wirklich in jedem Dorf. Das ist einfach eine Aufgabe, die Gelegenheiten zu organisieren, damit die Leute sich zeigen können, sich sicher fühlen, sich gegenseitig sehen. Ja.
Und wir sind jetzt halt nun mal zusammen hier, ne?
Ja.
Ich denke das ja immer irgendwie, manchmal laufe ich ja so übers Feld und dann, manchmal bin ich jetzt auch, wenn mir zu voll war auf dem Weg, dann biege ich irgendwie ab, ne? Weil ich denke, oh nee, ein Mensch auf dem Feld ist zu viel.
Ja.
Das ist mir zu viel Trouble.
Ja, ja, verständlich auch.
Also man hört schon, ich lebe nicht in der Stadt.
Dann habe ich ja heute gelernt,
und dann ist es
wie
aber,
ländlich Frankfurt sein
kann. Wenn ich
kann.
Das dann merke, wie ich so, ne, so viel Platz brauche für mich selbst, denke ich dann manchmal, nein, Liz, es muss jetzt genauso sein, dieser andere Mensch ist jetzt da mit dir in diese an diesen Ort gestellt.
Ja.
Und es ist einfach so. Nimm es hin.
Ja, das ist auch eine gute Übung.
Begrüße es.
Ja, kann ja auch großzügig mit sich sein und sich ganz viel Raum auch mal nehmen. Ja. Aber ja, es stimmt schon. Also dieses mir nicht aussuchen zu können, unbedingt mit wem ich im direkten Umfeld oder auf der Erde lebe, ist ja schon das irgendwie grundlegend anzunehmen.
Das ist eine Illusion. Wenn man versucht, es zu kontrollieren, dann wird man möglicherweise ein bisschen unglücklich.
Ja.
Genau, dann wird es schnell gewaltvoll.
Ja.
Ein Phänomen ist ja, du bist ja jetzt auch ein Mann, deswegen es sind häufig junge Männer.
Mhm.
Also ich habe jetzt keine Zahlen und Statistiken, aber die Male, wenn ich jetzt über Brandenburg und die Lausitz und so gelesen habe, weil ich ja so ein bisschen rund um dich herum recherchiert habe, waren es irgendwie junge Männer, die, glaube ich, für manche Molotow-Cocktail oder mal was angezündet haben oder so einen Sprengsatz und hier und da. Wie kann man die wieder kriegen?
Ja, gute Frage.
Ah, nee. Was ist die richtige Frage dafür?
Naja,
was ist die richtige Frage?
Ich glaube, die richtige Feststellung ist erstmal, dass Männlichkeit auf jeden Fall ein massives Problem ist. Also das ist auch gar nicht witzig, ist eigentlich. Und dass Männlichkeit ein Problem für alle Geschlechter auf jeden Fall ist.
Ja, an sich das nicht, nur die Bewertung, was Männlichkeit ist, oder?
Wie Männlichkeit gelebt wird. Aber das kriege ich ja kaum getrennt. Also.
Also du hattest eine Situation beschrieben, weil du hattest silberne Fingernägel beim Austeilen
abends.
Und da hat dich jemand angesprochen. Ne? Das fand ich eine schöne Geschichte,
weil
ich das ganz häufig aus der digitalen Kirche auch kenne, weil da viele Leute sich ja öffentlich auch zeigen mit bunten Fingernägeln.
Ja.
Das ist ja so ein Ding. Und das tatsächlich ja auch so einen Zugang schafft, auch für Männer ein neues Bild zu haben. Aber möglicherweise ist gleichzeitig, hast du natürlich auch die Abwehrreflexe.
Klar, triggert auch Leute. Ja. Also,
aber hast du da auch Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ich weiß, ich erreiche damit nicht immer jeden mit meinen lackierten Fingernägeln? Also die sollen jetzt bitte nur als Symbol auch verstanden sein.
Aber den Fingernägeln kann man schon viel festmachen. Wir sind ja im Kirchenpodcast, erzähle ich erst noch eine Fingernagelgeschichte. Nämlich bei meinem einem meiner Einstellungsgespräche in der ECWO. Mit diesen Fingernägeln, mein Gott, ich trage die halt einfach im Alltag. Weil so machen wir das nicht so drüber im Kopf und dann kommt man in Situationen, wie zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, sitzt da draußen und wartet und denkt so, tja, also irgendwie hätte man sich das jetzt mit den Fingernägeln vielleicht auch einfacher machen können oder wenigstens nochmal ordentlich. Dann hatte ich auf jeden Fall irgendwelche abbröckelnden roten Fingernägel da. Und in dieses Gespräch reingedacht und dachte mir so, naja, gut, ist es jetzt halt so. Ich bin ja auch ich. Und dann hat tatsächlich eine Person, das ist ja dann immer so ein Gremium, ging bei mir darum, ins Vikariat aufgenommen zu werden. Das dann zum Thema gemacht. Er hat auf meine Fingernägel geguckt und hat gesagt, Herr Pellio, ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte. Und ich habe schon vorher in diesem Blick auf die Fingernägel gemerkt, okay, ich will eigentlich diese Geschichte wirklich nicht hören.
Aber du hast sie gehört.
Ja, also ich war neulich auf der Verabschiedung von einer Pfarrerin, die war 30 Jahre in der Gemeinde. Dann gab es ein großes Fest und dann hat der Gemeindekirchenratsvorsitzende gesagt, Frau so und so, Frau Pfarrerin, wenn ich an Sie denken werde, noch in 20 Jahren, ich werde mich immer daran erinnern, dass die eine Sache, an die ich mich erinnern werde, sie waren ihre roten Fingernägel bei ihrem Begrüßungsgottesdienst.
Aha.
Und da war die Geschichte zu Ende. Dann habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt gehört. Soll ich dazu sagen?
Ja.
Dann hat er mich angeguckt, Herr Pellio, ist das nicht traurig? Nee, weiß nicht. Nee.
What? Ist das Multiple Choice?
Ja, genau. Und er sagt, ich weiß nicht, nö, ich finde es eigentlich nicht traurig. Ist doch schön, dass er sich an sie erinnert. Und er sagt, ja, das Einzige, was er mit der Pfarrerin verbindet, nach 30 Jahren intensiver Arbeit, Seelsorge, Predigt, sind die Fingernägel. Ja, vielleicht bestimmt nicht das Einzige und ja, er wird ja vielleicht auch.
Ist es
noch
möglich,
was,
dass ich jetzt nicht das ganze Bild sehe?
Ja, genau so. Und also ich wusste echt nicht, was ich dazu sagen soll, aber er wollte mir einfach zu verstehen geben, das ist einfach, kann ich jetzt nochmal in diesem Forschungsgespräch machen mit den Fingernägeln, aber danach, wenn ich gehört werden will, soll ich meine Fingernägel bitte sein lassen? Das war ja mega strange. Zum Glück war eine Superintendentin in dem Gespräch und sagt dann, jetzt reicht's aber auch mal. Also ich bin jetzt Superintendentin und manchmal, wenn ich goldene Ohrringe anhab beim Abendmahl und das Abendmahl austeile, kommen danach Leute zu mir in der Tür und sagen, also Frau Superintendentin, das geht aber nicht mit den Ohrringen so. Es ist einfach Sexismus und da habe ich mich, also ich hab dann noch irgendwann sowas nachgeschoben von wegen, du stellst meine Füße auf weitem Raum, das will ich auch irgendwie vermitteln. Und ich habe für mich beschlossen, ich orientiere mich nicht mehr an diesen Mehrheitsmeinungen. Weil
ob
sonst,
das dann auch überhaupt die Mehrheit ist, weil das sind
genau,
die einzelne Aussagen.
Oder diese
also die
angenommenen Mehrheitsmeinungen oder
die
sowas.
Die werden dazu
ne?
gemacht,
ja, voll.
Weil sie laut ausgesprochen werden. Ne? Das
genau.
gefällt Leute nicht. Also
aber
auch,
ich,
weißt ja nicht,
ich,
wie vielen.
Also im Moment, wenn ich mit silbernen Fingernägeln das Abendmahl austeile und sich da 5 Leute drüber aufregen, aber da ein Junge ist, der irgendwie 14 ist und sich nicht mehr traut, seine Fingernägel zu lackieren, obwohl er das leidenschaftlich gern macht und plötzlich einen Pfarrer sieht, der das macht und sich das dann vielleicht dann wieder traut, dann ist mir das doch viel, viel, viel mehr wert, als irgendwie schlecht begründete, vorurteilsbelastete Positionen von anderen Leuten. Ich habe mir abgewöhnt, das in diesen Mehrheits- oder in diesen Zahlendimensionen zu setzen. Und wenn sich Leute davon abgeschreckt fühlen, ja mein Gott, dann ist es so. Ich glaube, die Bibel ist voller Geschichten, wo Leute abgeschreckt waren von dem, was irgendwelche Propheten gemacht haben, was Jesus gemacht hat, was, keine Ahnung, gerade im letzten Bible-Talk haben wir die Geschichte von Ruth und Naomi gelesen. Also die beiden hat auch jeder komplett für verrückt erklärt. Aber heute nimmt auch das noch das homophobste Paar Ruth als Trauspruch, ja? Also
ich hab gerade gedacht, dieses mit den roten Fingernägeln, das könnte ja auch, weil der hat es ja dann für die Abschlussrede genutzt, geheißen haben, ich habe in dem Moment was erkannt.
Ja,
sie haben mein Bild erweitert.
Ja, sie war
weil
die
ich
erste.
Habe noch nie, sie waren die erste Pfarrerin mit roten Fingernägeln. Ich dachte vorher, das darf niemand. Das heißt, war auch so eine Perspektiverweiterung.
Ja, ja.
Und das ist dann das, was du auch beschrieben hast. Also wie kriegen wir junge Männer und das Bild von Männlichkeit aufgelöst wäre, Perspektiverweiterungen anzubieten, weil wir andere Geschichten erzählen.
Voll.
Und die gehen eben nicht immer nur über den Kopf und über die Argumente, sondern vielleicht
über
sind es auch
Sein.
Nur die über das Sein.
Genau, ich mache das viel. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber ich mache das jetzt auch nicht so pädagogisch, sondern ich will einfach selber so sein, wie ich bin. Und natürlich bin ich nicht immer so, wie ich gerne wäre. Es ist auch immer eine Abwägung. Aber irgendwie mit dem, was man sich traut zu sein, öffentlich. Und dann ergibt sich manchmal so eine Begegnung, die hat man ja überhaupt nicht geplant. Also vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Und ansonsten, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, auch alternative Formen von Sein und auch von Gemeinschaft anzubieten. Merkt das schon in vielen Kirchenkreisen, die wir so in Brandenburg haben. In manchen gibt es super Jugendarbeit, in manchen gibt es einfach faktisch keine. Ja, dann gibt es da irgendwelche Pumperjochens vom dritten Weg, die im Park irgendein Kampfsporttraining anbieten. Ja, das verfängt, weil ich dachte auch als 13-Jähriger, ich brauche einen Waschbrettbau von ganz dicke Muskeln, sonst bin ich niemand. Also irgendwo braucht man ja den Ort, und den hatte ich zum Glück, zu lernen, dass es okay ist, ein Pumperjochen zu sein, aber dass man es auch nicht sein muss und dass man trotzdem ein lieber Kerl sein kann. Aber viele Leute kriegen ja gerade vermittelt, ich muss ganz, ganz viele Muskeln haben und muss auch noch irgendwie einfach Gewalt ausüben, um ernst genommen zu werden. Da müssen wir uns als Kirche auch nicht klein machen. Das können wir ja eigentlich. So, also ich erlebe das ganz oft in meiner Arbeit, so außerhalb von Kirche, in irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Gruppen, sind Leute überrascht, Pfarrer, spannend, und du hier und so. Und dann erzählen sie mir, aber ja, also ich bin natürlich aus der Kirche ausgetreten, aber mein Konfi-Unterricht, aber mein Religionsunterricht, so, ne? Das waren total prägende Sachen für Leute. Vielleicht nicht unbedingt für ihre Kirchenmitgliedschaft auf Dauer, aber für ihre innere Haltung waren das überproportional entscheidende Sachen. Also ich glaube, das muss man sich selber schon auch ernst nehmen, dass wir da eigentlich ganz gut was zu bieten haben.
Du wurdest mal interviewt für so einen Podcast, wo sie dich in Wittenberg im Predigerseminar besucht haben.
Mein allererster Podcast.
Ja, und ich fand das so interessant, diese Außenperspektive, die beiden hatten, weil die dann so gesagt haben, ja, also so andere spirituelle Angebote, die machen viel besser auf sich aufmerksam als diese Kirche, keine Ahnung. So, ne? Und hab ich gedacht, ja, das stimmt natürlich. Weil wir kommen da immer mit diesem Understatement, und wir sind hier halt schon seit 2000 Jahren. Sorry, ihr müsst alle wissen, wer wir sind.
Ja, ja.
Und wir, dieses Werbethema, was ja aber langsam auch in der Kirche so ein bisschen entdeckt wird.
Ja.
Und das natürlich aber auch das Risiko, so von einer Seite vom Pferd zu fallen,
ja,
weil
voll.
Wir wollen ja nicht in die Kommerzlogik, in die kapitalistische Kommerzlogik. Ne, wir wollen euch jetzt verkaufen und ihr müsst hier, ne, und dann machen wir Extraktionsphase, wenn ihr erstmal so Mitglieder seid.
Ja.
Na, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst. Was würdest du sagen, wäre aber, also Selbstbewusstsein wahrscheinlich, alle Fingernägel einmal lackieren, damit wir uns, also was ist das Richtige? Wie machen wir richtig Werbung? Ich sage das böse Wort mal für uns in Kirche. Was ist das Wirksamste? Was hast du erlebt?
Tja, das Wirksamste bei mir ist ja tatsächlich immer noch, dass ich Leute direkt anspreche.
Ja.
Also manchmal merke ich auch meinen Insta-Account, dann denke ich mir, okay, ich habe da irgendwie 4.500 Follower. Ich muss da einfach nur ein Bildchen hochladen und dann funktioniert das schon. Also doch, ist doch immer noch mein Geheimrezept.
Ja.
Leute anrufen und zu sagen oder sie anzusprechen, ey, hast du nicht Bock, vorbeizukommen? Ich habe Bock, kann mir das gut vorstellen so. Oder was konkret mitzumachen. Und ansonsten, ja, Selbstbewusstsein, keine Ahnung, niemand muss sich die Fingernägel lackieren, ne? Aber dazu zu stehen, dass wir einfach wirklich, wirklich gute Arbeit machen. Also dieses kirchliche Selbstbashing, ich halte es nicht aus. Also und Leute verknüpfen das oder denken das immer, sie sind dabei an der richtigen Stelle, weil ich ja irgendwie ein bisschen alternativ und links und so. Ich finde Kirche wirklich eine ziemlich gute Institution und kämpfe leidenschaftlich dafür, dass sie ihren Scheiß auch gebacken kriegt, weil natürlich gibt es auch sehr, sehr viel Schlimmes, was in der Kirche, im Raum der Kirche passiert ist. Also vielleicht zwei Beispiele. Leute kennen mich oft aus eben zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen, irgendeiner Antifa-Demo oder was auch immer. man da Bündnisarbeit, lernt Leute kennen, so, die finden einen toll, dann halte ich da mal eine Rede und denke so, ach krass, ja, irgendwie will ich ja auch mal hören, was der in der Kirche erzählt. Dann komme ich zu mir in den Gottesdienst oder in so einen Gemeindegottesdienst oder auch in den ESG-Gottesdienst jetzt und dann sind ja ein bisschen befremdet von der ganzen Liturgie und so. Das ist natürlich, löst ja vor allen Dingen Fremdheitsgefühle aus, aber finde es jetzt auch irgendwie spannend, aber bewegt sie vielleicht nicht so tief, außer dass Leute irgendwie zusammen singen, obwohl keiner so richtig singen kann, ist ja auch ein besonderes Erlebnis. Genau. aber es ist doch was Besonderes.
Welches,
ne?
War's?
und dann predige ich und dann denken so, oh ja, auch irgendwie cool, was der sagt, aber ja, was das mit diesem Gott heißen soll, muss er mir jetzt auch nochmal erklären. Und dann ist danach der Kirchencafé. Und da fahren die komplett drauf ab. Und dann fragst du, wie hat's dir gefallen heute? Ja, Gottesdienst, ja, so. Aber dieses Kirchencafé, das war ja krass. Da waren ja so Junge und so Omas und da kam noch dieser Obdachlose dazu und alle und irgendwie haben miteinander geredet. Und ich glaube, ich habe das erste Mal in 10 Jahren mit einer Oma geredet, die nicht meine eigene war. So, ne? Also, süß. Und genau, es ist jetzt total süß. Und für mich selber, Kirchencafé, mega anstrengend, weil ich eine Stunde lang Anspannung habe vom Gottesdienst und dann denke, fuck, das muss ich jetzt auch noch durchstehen. So, ne? Oder ich gehe in Gottesdienst woanders und will mich dann so danach so ein bisschen davonstehlen, weil, ach, keine Ahnung, jetzt noch mit so vielen Leuten reden und so im Kirche und es ist irgendwie eng oder so. Und Leute, die von außen kommen, fühlen das überhaupt nicht so, sondern fühlen das als, sagen sie, ey, ich habe sonst nirgends so einen Ort, wo ich so unterschiedliche Leute treffe und innerhalb von Pfarrkonventen oder in meinem Theologiestudium haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass wir so homogen sind in der Kirche. Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Natürlich kann das alles diverser sein und also ich will gar nicht schönreden, ne? Ja. Aber wenn ich mir Kirchenmitgliedschaft und engagierte Menschen in der Kirchengemeinde angucke, zum Beispiel nach Bildungsabschlüssen sortiert, ja, minimal überrepräsentiert irgendwelche Akademiker, aber minimal. Ansonsten ist es voll divers.
Also die beste Werbung ist für uns, wenn wir schon mal aufhören, uns schlecht zu machen.
Fände ich wirklich eine richtig gute Sache. Es nervt
wenn
mich wirklich zu Tode.
Einfach mal dazu stehen, wer wir sind.
Ja, und dann kann man nicht in dem Sinne von so einer Image-Kampagne. Ich muss nicht drauf schreiben, unser Kirchencafé ist divers. Komm, ja. So. Ist auf jeden Fall nicht divers genug. So, aber es ist auch nicht, ich muss mich nicht hinstellen und die ganze Zeit so eine protestantische, ich rede mir schlecht, Sache machen.
So eine Hyperbescheidenheit.
Ja, die nervt mich zu Tode. Ja. Also ich finde, wir machen Kirchenasyl. Wir sind die einzige Institution, die wirksam gerade dafür sorgen kann, in Kooperation mit Zivilgesellschaft, die ganz oft diese Kirchenasyle trägt und sowas, wo wir, da wir ein Alleinstellungsmerkmal, wir haben ein handfestes Mittel, um uns gegen diesen Abschiebewahn gerade entgegenzusetzen. Ja. Und ja, irgendein kirchliche Charme lebt auch schon ein bisschen davon, dass wir das einfach so machen. Aber wir können wirklich stolz auf vieles sein. Wir haben irgendwann in Spremberg, gab es eine NPD-Demo, relativ kurzfristig bekannt geworden. Da haben wir als Kirche gesagt, die verschiedenen Leute angesprochen und Gruppen, Vereine, ey, da müssen wir was dagegen machen. Haben wir das gemacht, war total schön. Da waren irgendwie 50 Nazis, die irgendwie einen Sarg durch die Stadt getragen haben, auf dem Deutschland stand oder sowas. Und wir standen da mit zig Regenbogenschirmen, mit Leuten, die Musik gemacht haben, Seifenblasen, ganz bunter Haufen. Und haben einfach klar gewonnen, so auf der Bild- und Sachebene. So. Und danach haben wir ein Auswertungstreffen gemacht in der Kirche. Saßen dann die ganzen Vertreterinnen der Gruppen zusammen. Und da sagte irgendjemand, komplett Kirchenfairness, ja, ich muss jetzt mal was sagen, es fällt mir ein bisschen schwer. Aber es ist einfach so. Also, naja, irgendwie braucht es die Kirche, dass wir jetzt alle zusammengekommen sind dafür. Und ihr so, ah, sweet, ne? Ich meine, das ist was wir total gut können. Wir können unterschiedliche Leute unter einem gemeinsamen Thema zusammenbringen. Also innerkirchlich haben wir auch ganz viele verschiedene Positionen. Ja. Und das können wir auch quasi in die Gesellschaft einbringen. Und das machen ganz viele Leute. Und irgendwie gibt es immer diese Wahrnehmung auf Kirche und auf Pfarrerinnen noch 10-mal mehr. Sie sind was ganz Besonderes und Einzigartiges. Bei mir auch. Du bist hier irgendwie der Antipfarrer und du machst alles anders als die anderen. Ja, keine Ahnung, meine Frisur ist ein bisschen auffälliger und ich sag vielleicht manche Sachen ein bisschen pointierter. Aber auf dem platten Land sind Kirchen ganz oft die Kristallisationspunkte für Leute, die sich engagieren wollen, die Leute, die sich irgendwie für Vielfalt, für Demokratie, für Geflüchtete einsetzen oder gemeinsam mit Geflüchteten Sachen auf die Beine stellen. Sie sind der Kristallisationspunkt für diese ganzen mittelalten und älteren Frauen, die eine Gesellschaft am Laufen halten, so, ne? Und aber immer verfestigt sich so dieses Bild, wenn sowas passiert, dann ist es irgendwie die Ausnahme. Und ich finde eher so, wenn sowas nicht passiert, ist es die Ausnahme. Also, wie man das jetzt konkret umsetzt, keine Ahnung, aber Selbstbewusstsein mit dem, was sein, was wir machen, fände ich wirklich eine schöne Sache.
Ja, ich habe gerade gedacht, Kirche ist noch neutral genug, dass sich Menschen darunter versammeln können, die sonst vielleicht polarisiert werden. Also tatsächlich an verschiedenen Enden stehen. Und also, aber hat noch genug Haltung, dass die Leute das Gefühl haben, sie können sich dann auch einbringen und was, vielleicht sogar was erreichen, je nachdem, was man möchte, ne? Entweder Teil von etwas sein oder eine Haltung haben und damit was
erreichen. Wir haben ja auch so ein, also ich glaube, manche Leute fühlen sich unter Druck gesetzt von den Positionierungen von Kirche. Wir unterstützen die Seenotrettung. Auch so ein Punkt. Wie wichtig Kirche für die Sea-Watch ist, so, ne? Und dann denken Leute auch so, ey, wenn ich das jetzt nicht so komplett super finde, habe ich in der Kirche keinen Ort mehr. Aber faktisch haben sie den Ort eigentlich.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie eine Sache, die irgendwie besonders ist. Also wir lernen schon sehr viel mit Unterschiedlichkeit umzugehen, ne? Also ich war ein sehr, sehr klar positionierter Dorfpfarrer, saß dann aber auch bei Beerdigungsgesprächen in der Datsche unter der Reichskriegsflagge.
Und die wussten, wer du bist.
Naja, die wussten, wer ich bin. Und
du wusstest,
und haben mich aber auch gefragt, ob ich die Beerdigung mache. Oder haben sich nicht dagegen gewehrt sozusagen, ne?
Ja. Weil sie eben dir als Pfarrer noch was anderes zugeschrieben
haben. Ja, also irgendwie diese Rolle auch gesehen haben. Und also bestimmt hat sie das auch an Grenzen gebracht. Mich hat das auch an Grenzen gebracht. Ja. So. Aber irgendwie, ich glaube, es hat kein romantisches Ende. Wir haben das irgendwie gut hinbekommen.
Die Grenzerfahrung verschiebt den Horizont.
Ja, voll. Also was irgendwie möglich ist und was vielleicht dann in 10 Jahren an Veränderung passiert oder so. Aber es ist ja auch was Positives, wenn sich nicht alles komplett sortiert. Ja. So, also das, ja.
Ich habe noch 2 Fragen für dich. Unsere Standardfragen.
Standard.
Die erste ist, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und das Thema ganz frei auswählen würdest, dürftest, vor wem würdest du über welches Thema sprechen?
Also ich glaube, ich würde eine Dia-Show machen meiner schönsten Wanderfotos. Naja, und dann ist ein bisschen die Frage, welches Publikum das interessieren könnte. Vielleicht müsste ich das im Knast machen, wo Leute nicht weglaufen können.
Und wir können ja jetzt hier immer offenlegen, dass heute S-Bahn-Streik in Frankfurt ist und du hierher gewandert bist quasi. Ja,
gewandert oder mit dem Roller durch sehr, sehr ländliche Frankfurter Gegenden gefahren
bin. Ja. Der Vortrag über deine schönsten Wanderungen. Und wer muss zuschauen?
Ja, das ist nämlich die Frage,
das ist egal, wen das
interessieren
will. Nee, nee, ich gehe von dir aus, wer da zugucken muss, soll, darf. Je nachdem, ganz egal. Kann sich auch jemand quälen damit. Der Vortrag ist so nett.
Mein alter Handballverein könnte, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ach, ja,
die nett. Könnten das nur mal machen. Schön. Wo ich jetzt an meinen alten, ich habe mal Praktikum mit der Gefängnisseelsorge gemacht und da tatsächlich hat der Pfarrer, bei dem ich das gemacht habe, der hat immer Dia-Vorträge gemacht von seinen Urlaubsreisen, wenn er zurückkam im Knast, um die Sehnsucht nach Freiheit zu wecken.
Ich war nicht
komplett davon überzeugt, ob das jetzt ein, aber ja, Leute sind gekommen.
Und jetzt willst du es selbst machen.
Ja, genau.
Ja, offensichtlich bist du innerlich überzeugt.
Ja.
Oder dein Kopf wehrt sich.
Ja, ich hinke noch hinterher.
Dein Herz weiß schon.
Ja.
Die zweite Frage. Was ist digitale Kirche für dich?
Normal. Das ist, glaube ich, ein Teil von normaler Lebensrealität. Also ich kann für mich nicht in meinem Leben trennen, wo mein Leben analog ist und wo es digital ist. Und ich glaube, das kann ich was oder will ich, was Kirche ist, auch nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch keinen kompletten Plan dafür, was für mich jetzt digitale Kirchenarbeit in meinem Feld ist, sondern das funktioniert so, wie Digitalität in meinem Alltag auch passiert. Ich erinnere mich an eine Person, mit der ich über Insta verbunden bin und dann schreibe ich ihr da. Ich habe das Gefühl, das ist was, was ich gern will, dass Leute da sehen. Also zeige ich es da und ganz viele andere Sachen nicht. Es ist auch nicht so ein Spiegel. Das, was ich analog mache, spiegel ich ins Digitale und umgekehrt auch nicht. Ich mache ganz viel nur digital, was vielleicht in meiner Gemeinde keine Entsprechung hat oder so. Das sind einfach, also irgendwie ein Teil von meiner Alltagswelt oder so.
Alles Facetten vielleicht.
Ja, voll, ja.
Eine Facette.
Ja.
Unserer Existenz mittlerweile.
Ja, voll.
Oder unseres Lebens.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Dass du heute da bist, das war sehr schön. Shownotes zu Lukas Social-Media-Kanälen findet ihr, also da findet ihr die Links in den Shownotes, genau, die haben wir nämlich auch. Und wenn ihr mehr über das Yeet-Netzwerk erfahren wollt, unsere Podcasts nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch den Yeet-Newsletter unter yeet.de/newsletter. Dann bekommt ihr auch zum Beispiel weitere Folgen angekündigt, wie die mit Lukas jetzt und die Themen und auch Social-Media-Tipps und Tricks. Und vielleicht abonniert ihr auch unseren Insta-Kanal, yeet-netzwerk. Dann könnt ihr uns da direkt Nachrichten schreiben mit Fragen oder wenn ihr was braucht, wenn ihr euch was wünscht oder uns kritisieren möchtet, das nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Danke, Lukas.
Danke dir. Ciao, ciao.